Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Saily ist ein eSIM-Dienst von den Machern von NordVPN. Früher habe ich immer diese Wegwerf-SIM-Karten am Flughafen geholt, aber die sind echt umständlich und haben kaum Datenvolumen. Vor allem musst du deine eigentliche SIM-Karte aus dem Handy fummeln und den ganzen Urlaub über aufpassen, dass du sie nicht verlegst. Bei Saily kannst du dir ganz einfach eine eSIM buchen. Du brauchst nur die Saily-App und ein eSIM-fähiges Smartphone. Dann hatte ich auch überall in den abgelegenen Bereichen des Hotels und vor allem bei Ausflügen immer Internet. Gerade wenn das WLAN mal nicht aktiv war. Und deshalb konnten wir auch damals übrigens problemlos den Podcast, sogar mit Video aufnehmen. Und alle Infos rund um die Formel 1 konnte ich mir in den 2 Wochen sogar am Strand holen.
Das ist ja mega genial. Wie funktioniert das Ganze?
Das ist echt easy. Du lädst dir die App runter, wählst einen passenden Tarif für dein jeweiliges Urlaubsland aus. Dann kannst du dir aussuchen, wie viel Datenvolumen du buchen willst. Ab dann bekommst du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du die eSIM aktivierst.
Das ist echt stark. Ich sehe gerade, die Formel-1-Reise ist damit auch abgedeckt, denn bei Saily gibt es eSIM-Karten für die USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Australien und sogar Monaco. Damit kann ich dann Videos und Nachrichten direkt von der Rennstrecke verschicken. Und das Beste ist, mit dem Code STARTINGGRID bekomme ich nochmals 15% bei meiner ersten Bestellung.
Richtig. Und ihr auch. Ladet euch für eure 15% Rabatt auf eure erste Bestellung entweder jetzt die Saily-App auf euer Smartphone herunter und nutzt beim Bezahlvorgang den Code STARTINGGRID. Alles klein, alles in einem Wort. Oder geht auf saily.com/startinggrid für weitere Informationen.
Also nutzt das Angebot. Lasst euch diesen Rabatt nicht entgehen und hört jetzt einfach weiter Starting Grid hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Keep racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück vor dem großen Preis von Japan. Die Formel 1 kehrt zurück nach Suzuka und da wollen wir drauf vorausschauen, aber auch ein bisschen zurückblicken, denn letzte Woche gab es ein echtes Beben in der Formel 1. Jonathan Wheatley hat das Audi Formel 1 Projekt schon wieder verlassen und wird sich, zumindest Stand unserer Information jetzt, zum Stand unserer Aufzeichnung am Sonntagabend, 22. März 2026, Aston Martin anschließen. Und das wirft die ein oder andere Frage durchaus auf, in beide Richtungen. Wie geht es jetzt weiter bei Audi und was kann Wheatley eventuell bei Aston Martin bezwecken? Und dann werden wir auf Max Verstappens NLS-Abenteuer blicken. Der war ja am Samstag unterwegs am Nürburgring beim, ich glaube, Barbarossa-Preis war das an diesem Wochenende. Da hat er erst gewonnen und dann wurde er disqualifiziert, weil das mit dem Zählen nicht so ganz funktioniert hat, wie viele Reifensätze er benutzen darf. Aber hat natürlich aufhorchen lassen mit Blick auf die 24 Stunden, die dann im Juni anstehen und auch die Qualifier, die ja im April kommen. Die Formel 1 macht ja Pause. Es könnte also sein, dass Max Verstappen noch viel öfter an der Nordschleife sein wird, als er das eigentlich geplant hätte. Und es gibt die Vorschau auf den großen Preis von Japan, der mit dem neuen Reglement in der Formel 1 auf jeden Fall mal eine neue Würze bekommen wird. Denn es ist einiges möglich, aber dazu später mehr hier im Podcast. Ich bin Kevin Scheuren, begrüße euch sehr herzlich, freue mich, dass ihr dabei seid. Und ich habe natürlich den Mann neben mir, von dem ich immer eine Portion Sushi essen würde. Dennis Lewandowski, hallo Dennis.
Hallo Kevin, hallo da draußen. Und Kevin, bevor wir heute starten, würde ich heute gerne einmal ganz kurz ganz liebe Grüße senden, denn ich habe eine, wie ich fand, sehr schöne Geschichte bekommen. Und zwar der Neffe meiner besten Freunde, der hat seiner Tante erzählt, dass er total gerne den Podcast Starting Grid hört. Und wir kennen uns auch, aber er wusste tatsächlich nicht, dass es sich bei dem Dennis Lewandowski an deiner Seite um mich handelt. Und der hat sich dann total gefreut, als er das erfahren hat. Deswegen, Mats, liebe Grüße, danke fürs Zuhören, ganz, ganz junger Nachwuchsfan und keep racing auf jeden Fall.
Lieber Mats, auch von mir, viele liebe Grüße. Und ja, es ist der einzig wahre Dennis Lewandowski. Ich gibt's nicht. Es gibt einfach keinen anderen in Deutschland. Und wenn, dann gibt's keinen besseren. Also sorry an alle anderen Dennis Lewandowski, aber es gibt nur den einzig wahren bei uns bei Starting Grid. Also wenn ihr den jede Woche hören wollt, dann abonniert Starting Grid, wo immer es Podcasts gibt. Also bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, verschiedene andere Podcast-Apps, da könnt ihr uns finden. Natürlich auch auf meinsportpodcast.de zu hören, wenn ihr das möchtet. Und auf YouTube zu sehen. Jeden Mittwoch gibt es die Ausgaben von Starting Grid auch als Vodcast auf YouTube. Also wenn ihr auch unsere liebreizenden Gesichter sehen möchtet, unsere Reaktionen auf das Gesagte vom anderen. Naja, und ich meine,
So viel Dissonanz haben wir hier ja nicht, ne? Dass ihr ja immer wieder festgestellt habt. Das ist ja ein Friede, Freude, Eierkuchen-Podcast hier. Aber es muss auch nicht überall Streit geben. Ist doch auch mal schön, wenn es traute Einigkeit gibt. Dann könnt ihr das bei YouTube machen. Also sucht mal Starting Grid auf YouTube. Unsere Socials sind geschaltet. Unsere Gruppen sind offen auf Facebook, Starting Grid F1 Fans. Da gibt es auch den Facebook-Chat. Da könnt ihr dann auch in den Rennwochenenden mit vielen tollen Mitgliedern unserer Community dort chatten. Wir haben unseren Telegram-Kanal Starting Grid Fans. Seid ihr herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Und unseren Discord-Channel, wo es auch wieder am Wochenende, denke ich, Dennis, ein Watch-Along geben wird vom Japan Grand Prix, ne?
Auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, zählt der Japan Grand Prix jetzt als Kakao-Session? Das muss man noch sich überlegen. Das ist, ja. Ist das so ein weichgespülter Kakao-Grand Prix, ist das vielleicht? Aber ja, wir werden wieder da sein, Viertelstunde vor Rennbeginn im Discord, und ich freue mich wahnsinnig. Es ist immer wirklich sehr unterhaltsam und lustig und auch spannend natürlich, denn wir alle können da direkt so unsere Emotionen zum Rennen dazu tun. Also kommt gerne rein, herzliche Einladung, wenn ihr auch mal mit dem einzig wahren Dennis Lewandowski. Nein, natürlich nicht. Aber ja, ich bin dabei und ich freue mich auf jeden, der sich uns da anschließt.
Kein Cautina, dem altbekannten Schweizer Kakao, trinkt Jonathan Wheatley mehr. Denn der Mann hat sich entschlossen, Audi schon wieder zu verlassen. Und das war ein echter Paukenschlag letzte Woche, der doch einige überrascht hat, mich inbegriffen, muss ich sagen. Also als ich die ersten Meldungen gelesen habe, wollte ich es gar nicht wahrhaben, fairerweise. Denn ich habe ja noch die aktuelle Staffel Drive to Survive vor Augen, die ihr nicht gucken müsst, meiner Meinung nach. Denn sie ist eigentlich wirklich zu vernachlässigen. Es gab aber zwei gute Folgen. Und eine davon war die, wo es um das Sauberteam ging und die Erfolge des Sauberteams, auch unter anderem natürlich Nico Hülkenbergs Podium in Silverstone. Und da ging es auch um den Führungsstil von Jonathan Wheatley und wie er sich das vorstellt, wie er ein Team leiten möchte und mit welchem guten Beispiel er auch vorangehen möchte. Ja, und er hat sich dann da so sehr dargestellt. Es war ja eher so eine Kontrastfolge zwischen Flavio Briatore, dem eher diktatorischen Stil von ihm bei Alpine, und dem, ja, Zuckerbrot und Peitsche, aber schon ambitioniert, emotional zugänglichen Stil von Jonathan Wheatley. Also er hat sich dann doch schon sehr in dieses Licht gerückt, dass er genau dieser Typ ist. So, und in den letzten Wochen mit dem neuen Reglement gab es ja auch viele Interviews, die er geführt hat als Teamchef des Audi-Teams, weil dieses Reglement ja grundsätzlich auch dafür gemacht wurde, damit eben Unternehmen wie Audi sagen, ja, Formel 1, das möchten wir gerne machen. So, und mit sehr viel Werbe hat er dann auch gearbeitet in diesen Interviews, hat gesagt, wie wichtig es war, dass man dieses Reglement gemacht hat, eben um Unternehmen wie Audi anzulocken, um die Formel 1 zukunftsorientiert aufzustellen, hat also auch die Flagge der Formel 1 hochgehalten. Und man hatte schon das Gefühl, da baut sich was auf bei Audi. Ja, Mattia Binotto eher im Hintergrund, für die Motorenseite zuständig, für seinen Fachbereich zuständig, muss man ja sagen. Und Jonathan Wheatley, der aufgestiegen ist vom Teamdirektor, so gesehen, bei Red Bull Racing, was er jahrelang gemacht hat, hin zum Team Principal, zum Teamchef, dann bei Sauber erst letztes Jahr und dann eben dieses Jahr bei Audi. So, nun ist es so, dass letzte Woche Freitag um 15.50 Uhr deutscher Zeit bekannt wurde, dass Jonathan Wheatley Audi mit sofortiger Wirkung verlassen wird. Der Grund: persönliche Gründe. Okay. Erstmal so grundsätzlich diese Meldung, Dennis. Als du es gehört hast, Jonathan Wheatley verlässt Audi mit sofortiger Wirkung aus persönlichen Gründen. Was war dein erster Eindruck?
Ja, ich war genauso schockiert. Was natürlich vorher so ein bisschen durch die Formel-1-Bubble geisterte, waren schon Gerüchte, dass es so sein könnte, dass Jonathan Wheatley bei Aston Martin den Teamchefposten übernimmt. Von daher war es dann ja eher auch eine Bestätigung dieser Gerüchte. Und da geht es mir tatsächlich wie dir. Ich bin jetzt auch nicht mehr der größte Drive to Survive-Fan, aber ich finde, gerade da hat er echt was dargestellt. Da hat er sich auch in meinen persönlichen Fokus viel mehr reingerückt. Und dieses Projekt jetzt nach 10 Monaten, also ich habe schon so ein bisschen festgestellt, die haben jetzt 2 Rennen gefahren, haben schon 3 Teamchefs gehabt. Also dieses Team verschleißt aktuell wirklich das Personal, oder es geht halt einfach. Also die Frage ist natürlich, die für mich da auch am meisten ist, warum? Persönliche Gründe? Ist es der persönliche Grund, dass Aston Martin besser zahlt? Ist es das Heimweh der Familie, was ja auch so ein bisschen mal als Anstoßpunkt dieses Wechsels, oder beziehungsweise aktuell ist es ja erstmal nur ein Verlassen, gilt? Oder ist es, das geisterte auch ein bisschen rum, vielleicht auch so ein bisschen Knatsch mit der großen Führungsriege bei Audi, weil er eben da immer irgendwo zwischen Binotto, zwischen dem Audi-Vorstand hängt. Was ist jetzt die Wahrheit? Es wäre sehr spannend, das zu erfahren. Man kann es nur vermuten. Ich kann mir vorstellen, dass Aston Martin mit einem Angebot ihn eben vielleicht auch zum Nachdenken gebracht hat, was dieses Heimweh angeht. Man darf eben nicht vergessen, Audi hat den in Anführungszeichen Nachteil, dass sie als ja, einziges Formel-1-Team, abgesehen jetzt vielleicht von Ferrari, die natürlich in Maranello beheimatet sind, halt wirklich in also Kontinentaleuropa beheimatet sind, in Deutschland, in der Schweiz, was weit weg ist vom Schuss, weit weg von der Heimat für einen Sport, in dem viele, viele Leute eben aus Großbritannien arbeiten. Und ja, es ist jetzt ein böser Nackenschlag für Audi, denn ich glaube, Jonathan Reedley, der hat da eine Kultur geschaffen des Vertrauens, des Miteinanderseins. Er hat Nico Hülkenberg im letzten Jahr zu einem seiner größten Erfolge gebracht, hat sich jetzt noch kurz vorher im durch Drive to Survive auch bei vielen Fans erstmal so ein bisschen ins Bild gerückt. Und ja, jetzt ist die Frage, wie viele Sympathiepunkte wird ihm jetzt dann die Zukunft noch kosten, wenn dann vielleicht bekannt gegeben wird, dass er nach Aston Martin wechselt. Und daher würde mich mal sehr interessieren, Kevin, das waren jetzt so die drei Hauptpunkte, die so genannt wurden. Was ist dein Gefühl oder vielleicht auch das, was du so gehört hast? Warum dieser Wechsel? Weil mir wird es im ersten Moment nicht klar, weil da geht ja eigentlich gerade erst was Großes los, was ja 2030 im besten Fall gekrönt werden soll.
Das ist richtig. Und diese Fragezeichen, die haben wir so ziemlich alle noch, muss man ehrlicherweise sagen. Also, wir wissen natürlich, uns steht es nicht zu, über persönliche Gründe zu urteilen, aber wir wären nicht Starting Grid, wenn wir es nicht trotzdem tun würden. Ja, das ist mal das Erste. Und zweitens, diese Abfolge, die jetzt entstanden ist daraus, die wirft schon, finde ich, durchaus, also, nehmen wir mal den positivsten Fall an, er wollte gerne wieder nach England, er hatte Heimweh, dann finde ich, kann man das ja auch verstehen. Jetzt wissen wir zwar zu dem jetzigen Zeitpunkt, nochmal, wir nehmen auf am Sonntagabend, 22.03. rund 18 Uhr, noch nicht, wie es bei Aston Martin weitergeht. Es gab ja auch ein Statement von Lawrence Stroll bei Aston Martin über die Social-Media-Kanäle ausgespielt, wo es dann auch darum ging, dass es ja diese großen Spekulationen um die Rolle von Adrian Newey im Team geht, dass er ja als Chairman und auch als Mehrheitseigner so gesehen, als einer der Miteigentümer des Teams eine wichtige Rolle spielt im technischen Partnership und dass man Dinge anders macht und dass das Absicht ist, ja, dass man diese Team-Principal-Rolle anders interpretiert, als es andere Teams machen und das eben mit purer Absicht. Und dann wurde Adrian Newey noch so ein bisschen Honig ums Maul geschmiert, anders kann man es glaube ich nicht nennen, auf der zweiten Slide, wo es dann darum ging, dass er halt der erfolgreichste Ingenieur aller Zeiten ist in der Formel 1, dass sein Fokus auf strategische und technische Führungsebene liegt, wo er halt wirklich gut ist und dass er ein gutes Team an seiner Seite hat, mit Senior Leadership Team, wo alle Aspekte Campus und Trackside mit involviert werden. Sagen wir mal so, ne? Am Ende des Tages steht hier noch, es gibt immer wieder Kontakt von anderen wichtigen Kräften aus anderen Teams, die zu Aston Martin wollen, aber wie es unsere Art ist, werden wir Gerüchte und Spekulationen nicht kommentieren. So, einerseits wird Adrian Newey so ein bisschen auch wegkomplimentiert, also sagen wir mal, er wird sehr, sehr komplimentiert, was auch richtig ist. Ne? Also ich finde das, was Adrian Newey geleistet hat, das steht ja außer Frage. Andererseits wird jetzt auch nicht komplett dementiert, ne? Dass man da eine Veränderung vielleicht auf irgendeine Art und Weise macht. Das muss ja nicht heißen, dass er Teamchef wird, sondern dass man einfach eine andere Bezeichnung findet dafür, wegen meiner COO oder so, also Chief Operating Officer, ne? Wie man das halt jetzt mittlerweile macht, so ein bisschen Corporate-Sprech. So, und dann ist die andere Seite, finde ich schon valide zu fragen, okay, knatschte es bei Audi schon mehr im Hintergrund, als man dachte? Weil, was wir jetzt aus gut unterrichteten Audi-Kreisen gehört haben, ist, man sucht durchaus nach einem neuen Teamchef. Es soll jetzt nicht sein, dass Mattia Binotto dauerhaft diese Doppelrolle übernimmt von CEO des Gesamt-Formel-1-Projekts und Teamchef, weil man, glaube ich, weiß, dass das bei Ferrari jetzt nicht ganz so ideal gelaufen ist. Als er da auch diese große Verantwortung hatte und Mattia Binotto ist jetzt auch nicht der beste Mann in den Medien, muss man ehrlicherweise sagen, der sich nicht hin und wieder vielleicht in einem Interview mal verrennt oder Sachen sagt, die ihm dann wieder so ein bisschen böse auf die Füße fallen. Das heißt, es gibt wohl den Willen bei Audi, diesen Posten zu besetzen. Es ist die Frage nur, mit wem. Ja, also ich glaube nicht, dass man jetzt auf arriviertere Kräfte wie Jost Capito oder Ottmar Safnauer zurückgreifen würde, sondern dass man schon, Jonathan Wheatley war ja schon eine junge Variante, muss man sagen. Ne? Also eine junge, frische Variante, etwas unverbraucht auf der Position, der diesen Trend bei Audi, dass man auch eben in die Zukunft guckt in der Formel 1 und nicht unbedingt immer in die Vergangenheit und dann mit alten Granden kommt, wiedergespiegelt hat. Ja, mit den Erfolgen, die er bei Red Bull gefeiert hat, aber auch mit neuen Ambitionen und neuen Zielen zu Audi gekommen ist. So, und dann gibt es die negativste Lesart meiner Meinung nach. Der wird so mit Kohle zugeschissen, auf gut Deutsch, dass er gar keine andere Wahl hat. Ja, also dass quasi Lawrence Stroll, gespielt von Mario Adorf, in Key Royale auf ihn zugekommen ist, ja, und also er wirklich schon fast das Geld in den Rachen geschoben bekommen hat, so, komm doch jetzt rüber, ne, denn ich finde, Dennis, die Frage, die sich stellen kann, ist, wie kann es denn sein, also, wir wissen nicht genau, ob es passiert, das ist auch das, es ist jetzt im Grunde genommen irgendwo ein Stück weit spekulativ, aber ne, wo Rauch ist, ist auch Feuer in dieser Geschichte, denke ich. Die Frage ist jetzt auch, wann darf er dann bei Aston Martin anfangen? In welcher Kapazität wird er bei Aston Martin anfangen? Das sind ja all die Fragen, die jetzt geklärt werden müssen. Dass da was dran ist, das glaube ich halt schon. Wie ich unser Glück kenne, wird auch am Montagnachmittag bekannt gegeben, dass der dahin geht. Ja, also dann ist es trotzdem nicht falsch, darüber zu diskutieren. Denn mich wundert das schon, dass Audi ihn da so so schnell gehen lässt. Ne? Also mit sofortiger Wirkung, das ist halt schon, außer natürlich, Audi bekommt auch jede Menge Geld von Aston Martin dafür, dass er da hingeht. Ne? Also so eine Ablösesumme quasi, um ihn sofort aus dem Vertrag zu lassen, kann ich mir halt auch vorstellen, weil so ein Investment willst du dir natürlich auch über solche Schritte vielleicht wieder ein Stück weit zurückholen. Ne? Kann ich mir halt auch vorstellen. Deswegen ist die negativste Lesart leider wirklich, der ist dem Ruf des Geldes gefolgt und ein bisschen gierig gewesen und geht jetzt zu einem Team, wo man nicht genau weiß, ob das jetzt im Vergleich mit Audi die richtige Entscheidung ist. Ich würde schon sagen, perspektivisch von der Grundidee und von dem, was möglich ist, Potenzial ist meiner Meinung nach bei Aston Martin größer. Das verstehe ich schon, weil einfach alles viel moderner ist und ich glaube auch, wenn Aston Martin jetzt mal ins Rollen kommt, dann ist das auch ein Top-Projekt. Ja, das, also unabhängig davon, wie ich persönlich das Team sehe, finde ich, objektiv betrachtet ist dieses Team eins mit extrem viel Potenzial und mit allen Möglichkeiten, ja, sowohl vom Geld als auch von den von der Manpower als auch von den Facilities. Und was ja auch nicht doof ist aus Aston Martin Sicht, ist erstens, dass sich Adrian Newey jemanden holen kann, den er kennt, weil sie auch jahrelang bei Red Bull Racing zusammengearbeitet haben. Jemand, der Honda kennt und der weiß auch, wie man mit dieser Kultur zu arbeiten hat und das auch einschätzen kann. Und halt jemand ist, der in der britischen Formel-1-Szene sehr gut vernetzt ist. Ja, und das kann halt auch nochmal wichtig werden, wenn es darum geht, andere Leute zu Aston Martin zu holen. Ich finde irgendwie diese gesamte Geschichte sehr, sehr, sehr krude. Ja, und für Audi selber extrem bitter. Ja, also, dass sie da keine Handhabe hatten oder wie auch immer geartet, man hat ja keine weiteren Äußerungen mehr dazu gemacht, ob es da eine Kompensation gibt oder das weitere Vorgehen ist. Man hat ja selber nur bekannt gegeben, dass Wheatley das Team verlässt. Ist das in dieser Entwicklungsphase von Audi extrem undankbar, ne? Weil, wie du schon richtig sagst, man hat ja die starken Ambitionen geäußert, bis 2030 um die WM fahren zu wollen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass Jonathan Wheatley dahinter steht, ne? Und dass das dann jetzt so schnell bricht, klar, das kannst du mit Dissonanz zwischen der Führungsebene und dir erklären, aber dann denke ich mir so, okay, ich meine, wenn du dich dafür entscheidest, CEO oder Team Principal von einem Unternehmen zu werden, das im VW-Konzern agiert, wo du genau weißt, dass jede Forderung und die, also es mühlt halt alles sehr langsam. Ja, also ich glaube, vielleicht ist das etwas, wo er sich bei Aston Martin mehr Handlungsspielraum erhofft, dass er zu Lawrence Stroll geht und sagt, hier, ich brauche Betrag XY, bitte mal freimachen und dann die Entwicklung anstoßen. Und bei Audi dauert das halt ein bisschen. Also ich habe viele Fragen. Ich bin sehr gespannt, wann er dann seinen Job bekommt bei Aston Martin, wann er ihn antritt und wie das dann alles erklärt wird. Weil, also aktuell ist für mich Audi dann ein riesiger Verlierer. Ne? Und das Risiko, ich weiß nicht, wie du das bewertest, aber dass jetzt Binotto in diese Doppelrolle wieder reinrutscht, unabhängig davon, wie lange sie andauern wird. Also wie gesagt, ich habe vernommen, im Hintergrund wird halt wirklich nach einem Nachfolger von Wheatley gesucht. Ja, ich finde, das ist schon ein dicker Schlag für Audi zur jetzigen Zeit.
Ja, vor allen Dingen, weil man ja dann doch wesentlich besser gestartet ist, als man das vermutet hat. Man ist pace-technisch gut dabei. Ja, man hat noch ein großes Problem, dass man aktuell nicht beide Autos ins Grid bekommt. Aber ich glaube, man kann schon positive Ansätze erkennen. Man hat schon Weltmeisterschaftspunkte. Und das ist jetzt natürlich dann ein herber Genickschlag, was ich natürlich verstehen kann. Und da hast du gerade ein paar gute Punkte aufgemacht. Wenn wir jetzt mal Aston Martin neben Audi halten, Aston Martin, auch wenn es ja so klingt, als ob wir da auch von einem Werksteam reden, ist ja eher ein Privatvergnügen mehr oder weniger von Lawrence Stroll, der da aber eben sein Geld reinbuttert und den Erfolg unbedingt will. Wir haben bei Audi ein Projekt eines großen Automobilherstellers, da hängt ein Vorstand hinter, da hängen im schlimmsten Fall Aktionäre hinter, ganz wichtig, da hängen auch Arbeitsplätze in der Automobilindustrie hinter und ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich verlockender ist, für jemanden zu arbeiten, wo du weißt, der gibt sein Geld hier für dieses Projekt aus, da muss ich eben nicht irgendwo in der Vorstandsetage 6 PowerPoint-Präsentationen halten, bis das bewilligt wird und wir alle kennen ja mittlerweile auch so ein bisschen den Stand beim Volkswagen-Konzern derzeit, also von daher könnte ich da tatsächlich Verständnis für aufbringen. Das Geld wird sicher auch eine Rolle spielen. Da brauchen wir uns, glaube ich, jetzt alle nichts vorlügen, wenn er zu Aston Martin geht. Und klar, er ist wieder in seiner Heimat in England. Ich glaube aber, dass das für Audi ein schwerer Schlag sein wird. Gerade weil man eben schon so viel Personal verloren hat, bevor man überhaupt auf die Strecke gegangen ist. Das wirkt nun mal auch nicht souverän. Ob Audi jetzt was dafür kann oder nicht, sei dahingestellt. Da möchte ich jetzt Audi konkret erstmal auch gar keine Vorwürfe machen. Aber es wirkt schon blöd, wenn du eben zwei Rennen erst hinter dir hast in der Formel 1 und du hast schon Andy Seidel in die Wüste gejagt, du hast schon einen Mattia Binotto durch die Etagen geschickt, jetzt einen Jonathan Reedley verloren. Das ist natürlich gerade in so einer Phase des Aufbaus ist Konstanz, glaube ich, das wichtigste Gut. Und das ist derzeit bei Audi nicht da. Man kann ihnen nur wünschen, dass sie sich da schnell schütteln, schnell das Gefieder wieder sauber kriegen und auf der Strecke entsprechend antworten. Motiviert ja vielleicht dann auch nochmal den einen oder anderen, gerade im Duell mit Aston Martin, vielleicht dann nochmal 5% mehr reinzuhauen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt und vor allen Dingen, ob und wann dann bekannt gegeben wird, dass Jonathan Reedley zu Aston Martin wechselt. Ja, das, wie du schon sagst, wahrscheinlich am morgigen Tag.
Ja, genau. Also
in alter Starting-Grid-Manier.
Richtig. Ja, wir werden das beobachten. Also klar, aus Sicht von Reedley gibt es viele, viele Pro-Argumente dafür, zu Aston Martin zu gehen. Das haben wir ja festgestellt, aber ja, ein Stück weit konterkariert das, finde ich, mit dem, wie es bei Drive to Survive dargestellt wurde. Aber so wissen wir ja alle, Drive to Survive ist nur eine Simulation und hat so nie stattgefunden. Ne? Also von daher schließt sich da auch der Kreis. Wir schließen jetzt auch dieses Thema ab für den Moment und kommen nach einer kurzen Pause auf Max Verstappen zu sprechen, der am Wochenende auf der Nürburgring-Nordschleife unterwegs war. Und wir sprechen so ein bisschen darüber, wie er durch seine Außenprojekte vielleicht ein wenig mehr Spaß an der Formel 1 bekommen könnte. Wenn dich das interessiert, dann bleibt gerne dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Diego Maradona ist tot. Aber nicht sein Tod wird zum Rätsel, sondern die Entscheidung kurz davor.
Wer auch immer Ihnen als Richtern weismachen will, man hätte Diegos Zustand nicht kommen sehen, der lügt Ihnen glatt ins Gesicht.
Warum liegt ein schwerkranker Hochrisikopatient wenige Tage nach einer Gehirnoperation nicht in einer Klinik, sondern in einem Privathaus, ohne medizinische Überwachung?
Er hätte Intensivmedizin gebraucht, ständige Überwachung. Ich bin mir sicher, die haben nicht mal seinen Blutdruck gemessen.
War das nur Fahrlässigkeit oder ein System, das Diego Maradona bis zuletzt brauchte, aber das ihn nicht mehr schützen konnte oder wollte? Tatort Sport. Diego Maradona, die Entscheidung, die ihn das Leben kostete. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, begrüßen euch sehr, sehr herzlich zurück. Und ja, Dennis, ich habe am Samstag sehr gerne auf YouTube in den Livestream geschaut von der Nürburgring Langstreckenserie, denn da war ein gewisser Max Verstappen unterwegs und der hat mal direkt für Furore gesorgt, ne? Auto auf die Pole gesetzt und das Rennen dann auch gewonnen. Aber wie das dann so ist, nichts geht ohne eine ordentliche Disqualifikation nach dem Rennen. Ein Reifensatz zu viel hat er drauf geschnürt und wurde deswegen disqualifiziert. Ja, ist, denke ich, zu verschmerzen, war aber auch angesichts des Feldes insgesamt, denn sein erster Sieg, den er letztes Jahr eingefahren hat, da kann man schon drüber diskutieren, dass das Feld an dem Tag jetzt nicht das allerbeste war. Und das variiert ja auch immer ziemlich, je nachdem, wie die ganzen Asse dann auch in ihren anderen Rennserien eingespannt sind, wo sie teilweise auch Vertragsfahrer sind. Aber das war schon ein dickes Ausrufezeichen, das Max Verstappen da gesetzt hat am Wochenende bei einem Feld, wo es schon ein bisschen hochklassiger gespickt war als noch bei seinem ersten Auftritt.
Gemutet. Muss ich mich auch entmuten?
Das wäre schön.
Ja, das wäre schön, ne? Dann kann ich auch andere teilhaben lassen. Nein, es war wesentlich mehr für mich auch beeindruckender, weil er eben mit einigen Assen der Nordschleife jetzt auch im Duell gefahren ist. Klar, es fehlen immer noch die ganz, ganz großen Namen. Kevin Estre fällt mir natürlich immer ein. Für mich absoluter GT3 Gott, möchte ich fast sagen. Also wirklich, da freue ich mich schon sehr drauf und ich hoffe, dass die beiden sich auf der Strecke treffen. Aber ich glaube, gerade der erste Stint von Max Verstappen, der hat gezeigt gegen Christopher Haase, jemand, der dieses Rennen, also das 24-Stunden-Rennen schon gewonnen hat, wie gut Max Verstappen bei der Musik ist, wie schnell er besonders diese Überrundung, und das ist ja ein ganz, ganz starker Punkt, auf der Nordschleife, auf diesem engen Kurs mit Autos, die teilweise mehrere hundert PS Unterschied haben. Da liebe Grüße an der Stelle auch an Ollis Garagen Racing, der Dacia. Ich liebe ihn. Aber wenn du auf der Döttinger Höhe natürlich mit einem Mercedes GT3 auf den Dacia triffst, dann prallen da schon zwei Welten zusammen. Das muss man so ehrlich sagen. Und das hat er bravourös gelöst, wie ich finde. Hat dann auch noch, und das hat mir wieder gezeigt, dass dieser Killerinstinkt da war, kurz vor, bevor er an die Box gefahren ist, noch auf der Döttinger Höhe dieses Überholmanöver gesetzt. Also es war wirklich, wirklich toll. Hat er auch unter anderem mit Kunkadea da ein Teamkollege, der auch ein richtiges Ass ist im GT3 und besonders auch auf dem Mercedes bei sich gehabt. Ich glaube, das ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Man merkt, dass Max Verstappen da wesentlich entspannter ist, auch wenn man natürlich fairerweise sagen muss, dass die Medientraube im Grid um sein Auto schon die extremste war, die ich je so am Nürburgring gesehen habe. Das war schon nicht ohne. Ja, er zieht natürlich die Massen an, er macht das Ganze spannend. Das ist ein Win-Win. Max Verstappen kann sich da, glaube ich, wirklich entspannen, kann der Racer sein, der er ist. Und dieses Vollgas-Racing, und das war ja ein sehr, sehr großes Thema in unseren Communities und Kommentarspalten, was er momentan in der Formel 1 ja nicht hat. Dieses Vollgas-Racing da ausleben, diese Kontakt. Also es ist ja ein Kontaktmotorsport, er hat sich ja auch da ja die ein oder andere Berührung da gegeben, natürlich im Rahmen dessen, was üblich ist auf dem GT3. Es war toll zu sehen, ich habe Max Verstappen als sehr gelöst wahrgenommen. Ja, es ist natürlich jetzt ärgerlich, dass am Ende wegen einem Teamfehler, da wurde ein Satz Reifen zu viel benutzt, die Disqualifikation erfolgt hat. Ich glaube, das tut dem, was wir da aber gesehen haben, was Max Verstappen und seine Teamkollegen geleistet haben, aber kein Abbruch. Ich glaube, es war eine sehr, sehr gute Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen. Er hat ja jetzt schon gesagt, dass er versuchen möchte, im Formel-1-losen April da vielleicht noch was einzustreuen. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, beim 24-Stunden-Rennen ist es nochmal was ganz anderes. Wir sollten jetzt alle nicht erwarten, dass Max Verstappen da genauso durchschlägt und locker mal den Sieg einfährt. Denn da spielen so viele Sachen eine Rolle. Code 60, Boxen, Strategien, die dadurch entstehen, das Wetter. Da haben wir auch nochmal, wie gesagt, ein paar andere Kaliber, die diese Nordschleife eben beherrschen wie kein anderer auf der Welt. Aber ich finde, es zeigt einfach, was Max Verstappen für ein Kaliber ist. wenn jemand, der, gut, er ist jetzt ein rechtes Rennen natürlich schon gefahren letztes Jahr, aber jemand, der eine Rennstrecke größtenteils nur vom Simracing kennt, vom Simulator und dann jetzt wieder mit einem neuen Auto, das darf man auch nicht vergessen, also er ist ja jetzt mit Mercedes gefahren und da sofort bei der Musik war, also das hat mir sehr viel Respekt abgerungen und ich glaube, das wird auch bei Red Bull Racing für einiges an Entspannung sorgen, denn ich denke, ein wesentlich entspannterer Max Verstappen wird am Wochenende in Suzuka aufschlagen. Wie hast du es denn erlebt?
Ja, genauso. Bei Spotify hat jemand geschrieben, dass er unseren 10 Minuten Lobgesang auf Max Verstappen vermisst hat in der Formel 1, weil man könnte ja auch im Traktor jedes Rennen gewinnen. Ich weiß, wie es gemeint war und wir können damit jetzt doch eigentlich weitermachen, denn dass das ein herausragender Rennfahrer ist, das steht ja außer Frage. Und dass er das auf der Nordschleife so zeigt, dass er dann das gewisse Quäntchen Glück hat in der Qualifikation, dass es eben keine Code 60 gab, dass er eine ziemlich verkehrsarme Runde erlebt hat. Hat er selber gesagt, dass ihm das in die Karten gespielt hat. Aber du hast Kevin Estre schon genannt, der hat ja selber auch schon gesagt, dass er sich darauf freut, sich mit dem besten Rennfahrer der Welt zu messen. Und genau dafür lebt ja genau so ein Rennfahrer wie Max Verstappen. Nun habe ich versucht, wie kann man das transferieren zum Formel 1? Und ich weiß, für viele von euch ist das neue Reglement immer noch schwer zu verdauen. Und es ist immer noch schwer, sich damit zurechtzufinden. Und vielen gefällt auch nicht, dass jetzt ich persönlich eine Meinung vertrete, die vielleicht euch widerstrebt. Und das ist kein Ragebait, das ist keine Provokation, das ist kein, ich muss es gegenteilig sehen. Ich, das ist meine persönliche Meinung, finde das neue Reglement nicht verkehrt. Und das ist es ja am Ende. Es ist meine Meinung. So. Und finde ich dann ganz, ganz spannend, was dann auch an Feedback kam. Und das ist auch eure Freiheit, uns dieses Feedback so zukommen zu lassen, dass ich so gesehen missionieren würde. Das habe ich bei Spotify gelesen. Oder bei Instagram eine Nachricht bekommen, dass wir ja die Formel 1 promoten müssen. Das müssen wir nicht. Aber es ist ja schon so, dass wenn man dann mit Leuten spricht und ich habe jetzt seit dem letzten Rennen, ich glaube mit 5 oder 6 Leuten, die ich gar nicht so erwartet hätte, als jemand, der Formel 1 guckt, gesprochen und da habe ich sie einfach mal gerade rausgefragt, wie hat es euch denn gefallen? Ja, mega. War richtig gut. Hat mir Spaß gemacht zuzugucken. So, das Rennen, es war geil, das Duell mit den Ferraris, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und ne? Also ich glaube, wenn man mit Menschen in der Realität spricht, werden viele, viele, viele mehr sagen, dass das eigentlich eine ziemlich gute Nummer ist. So, dass das jetzt aber dem Motorsport-Puristen widerstrebt, das ist doch klar und das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch die Meinung am Ende, die fair ist. Und ich glaube, dass es auch immer wichtig ist, dass wir versuchen, das bestmöglich zu kommunizieren, wenn es halt eine Meinung ist. Und Max Verstappen hat die Meinung, ist Mist, in der Formel 1 zu fahren. So, aber welchen Vorteil hat der Mann? Erstmal ist er bei Red Bull, glaube ich, genau in richtigen Händen, was Freiheiten angeht, Sachen zu fahren, die er vielleicht für andere Rennställe nicht fahren könnte. Ist jetzt natürlich ironisch, dass er mit einem Mercedes fährt, aber ich glaube, auf lange Sicht sind die Erfolgsaussichten in der NLS auf diesem Auto größer als auf dem Ferrari vielleicht. Und das ist ja dann auch eine strategische Entscheidung, das für sein gesamtes Team dann auch zu machen, die ja auch noch in anderen Serien unterwegs sind. Also von daher macht das ja schon Sinn. Und ich glaube, dass solche Ausflüge für einen Max Verstappen extrem wertvoll sein werden. Und auf dem Autosport Instagram-Kanal gibt es eine schöne Slide, wo Verstappen gesagt hat, was er denn so fahren würde in Zukunft, worauf er Bock hätte. WRC, also Rallye, hat er nicht so Bock drauf. Supercars wird er fahren. NASCAR hat er nicht so Bock drauf. WEC würde er aber fahren. IndyCar hat er nicht so Bock drauf, aber GT World Challenge wird er fahren. Und ich verstehe ja genau das, also im Endeffekt fährt er dann genau das, was ihm so Spaß macht. Und in der Formel 1 macht er seine Kohle. Ja, also das ist doch eigentlich auch eine Win-Win-Situation. Und ich glaube, dass diese Erfolge, die er woanders feiert, es ihm hoffentlich ermöglichen, auch wieder mehr Lust auf die Formel 1 zu bekommen. Was jetzt erstmal vielleicht ein bisschen konträr wirkt, weil er dann in der Formel 1 ja mit den gleichen Problemen konfrontiert ist, die er ja vorher schon hatte. Aber
ich glaube, wenn du woanders Erfolge einheimst, dann wird es dir auch möglich sein, diese Transferleistung wieder in die Formel 1 rüberzubringen. Und ich glaube, wenn die Erfolge bei Max Verstappen kommen, wenn es wieder weiter nach vorne geht, dann wird er das Reglement zwar immer noch nicht gut finden. Und uns ist ja allen klar, es wird sicherlich Anpassungen geben und die muss es auch geben. Das ist ja fachlich und faktisch sicherlich nicht verkehrt. Aber es ist ein bisschen so, dass ein Max Verstappen sich ja meiner Meinung nach nur keinen Gefallen getan hat, die Fans zu kritisieren, die das gut finden. Ja, das war ja so mein größter Kritikpunkt an dem, was Max Verstappen so kritisiert hat, ist, dass er sagt, dass die Leute, die die Formel 1 jetzt gut finden, keine Ahnung vom Motorsport haben. Ich finde, das ist genauso falsch, wie Leuten zu sagen, die die alte Formel 1 finden, ja, das ist aber auch das Beste, was es je gab. So, also irgendwo ist es immer Mittelweg. Und ich kann mir schon vorstellen, dass für so einen Fahrer wie Max Verstappen, für den diese Abenteuer, die er nebenher machen kann, schon echt was ist, wo er dann vielleicht auch nochmal Energie zieht und sagt, okay, guck mal, so erstens, ich kann es ja noch. Ist ja eh keine Frage, dass er es noch kann. So, es ist auch einfach so eine vielleicht Gewöhnungsphase, die er jetzt auch im neuen Reglement braucht, sich dann auch vom Mindset her ein bisschen zu öffnen. So, und dann glaube ich, wenn die Erfolge kommen, wird es auch einen anderen Max Verstappen am Mikrofon geben. Es wird immer noch einen geben, der kritisch ist und das finde ich auch gut. Ich finde, wenn man so den Finger auch in die Wunde legt, dann finde ich das auch angemessen und stehe ich auch hinter in dem, wie er das für sich formuliert. Ja, muss ich nicht 100% unterstützen, aber das ist eine Meinung. Das ist eine Meinung, die jeder haben kann für sich. So, und ich finde und hoffe für ihn einfach, weil ich glaube, es auch für die Formel 1 gut wäre, wenn wir einen erfolgreichen Max Verstappen drin hätten, dass das schon bald passiert. Einfach, weil ich mir wünsche, dass wir genau diese Duelle mit diesem Racing, was es jetzt gibt in der Formel 1. Und das ist ein anderes Racing. Das ist nicht mehr Vollgas bis zur letzten Rille und dann auf die Bremse, sondern es braucht vielleicht anderes. Es braucht vielleicht dann auch eine Offenheit und eine andere Fähigkeit. Und ein bisschen Gewöhnung. Und wenn Verstappen das über seine Sachen außerhalb so ein bisschen kriegen kann, ich glaube, dann gewinnen auch wiederum alle. Ne? Weil, wir wollen ja, also die meisten zumindest, wollen ja einen erfolgreichen Max Verstappen sehen. Und ich glaube, dass wir den auch in der Formel 1 wiedersehen werden und dann, er hoffentlich weiterhin beides machen kann. Diese Sachen nebenbei zu fahren und eben auch in der Formel 1 weiter aktiv zu sein. Weil unbedingt aus der Formel 1 ausscheiden muss er jetzt meiner Meinung nach auch nicht.
Nein, ganz bestimmt nicht. Also ich finde den Punkt auch von ihm absolut valide, zu sagen oder seine Unzufriedenheit kundzutun, denn er ist am Ende der Fahrer und ich glaube, der Mensch, also die Menschen, diese 22, die am ehesten diesen Unterschied wirklich spüren und den ich dann auch sage dazu, wenn die sich darüber ärgern oder das nicht gut finden, alles gut. Dieser Satz aber, dass jemand, der das gut, also umschrieben, jeder, der das gut findet, hat keine Ahnung vom Motorsport, der ging mir dann aber tatsächlich auch ein bisschen gegen den Strich und es haben ja dann auch viele diesen Bullen geritten und da muss ich wirklich sagen, also das kann ich nicht nachvollziehen, weil vorab, auch bei mir ist es persönliche Meinung. Und ich habe immer gesagt, ich gebe diesem Reglement wie jedem anderen in den Jahren vorher, seit ich Formel 1-Fan bin, die gleiche Chance. Und ich gestehe jedem zu sagen, ich mag dieses Reglement nicht, ich werde da auch keinen missionieren, keinen bekehren. Aber wenn wir dann teilweise Nachrichten bekommen, wo uns vorgeworfen wird, wir würden das für die Formel 1 extra bewusst positiv polarisieren oder. Also da kommen immer wieder so Sätze in diesen Diskussionen auf, wo ich mich immer frage, die sind. Also zum Beispiel, das ist nicht mehr die DNA der Formel 1. Jetzt frage ich, was ist denn die DNA der Formel 1? Die DNA der Formel 1 sind 4 offene Räder und meistens die modernste Technik schon vorab, bevor sie auf die Straße kommt. Und das haben wir. So, wir haben früher andere Dinge gehabt. Es wurde, also früher wurde von Hand geschalten. Ayrton Senna, Monaco-Runde. Episch. Dann wurde irgendwann das Getriebe ans Lenkrad gesetzt, beziehungsweise natürlich die Schaltwippen. All solche Sachen und diese ganze Romantisierung, auch wenn ich diese Zeit, und ich habe es letzte Woche auch gesagt, ich liebe diese Zeit, für mich war das die tollste Zeit, weil ich sie mit meiner Kindheit verbinde, weil dort Fahrer gefahren sind, mit denen ich ganz besondere Emotionen verbinde, aber wir müssen auch mal realistisch sein, Leute, es wurde auch damals schon verwaltet ohne Ende. Warum konnte Ayrton Senna beispielsweise 1991 im vierten oder fünften, ich weiß nicht mehr in welchem Gang er feststeckte, das Rennen in Brasilien noch gewinnen? Weil Ricardo Patrese dahinter nur noch verwaltet hat und dachte, ja gut, der verwaltet jetzt auch, macht ein bisschen langsamer, lohnt sich nicht mehr anzugreifen. Jetzt tauchen ja vermehrt ganz viele, wie Herr Michael Schumacher-Videos auf. Also ich kann mich damals daran erinnern, dass mein Vater gewütet hat und seine Kirchensteuer nicht mehr bezahlen wollte, weil er gesagt hat, ich kann nicht mehr an einen Gott glauben, der zulässt, dass die Formel 1 auf Rillenreifen fährt. Was war denn damals los? Rillenreifen, Traktionskontrolle, teilweise automatisierte Getriebe. Die Leute waren damals, die Formel 1-Headline, die waren so genervt davon. Die haben auf die Rillenreifen geschimpft. Und heute sehen wir es auch wieder viel romantischer und viel schöner, weil es auch ein geiles Racing war, natürlich. Aber es war auch anders. Es war ein Schritt zurück, was das pure puristischer angeht, aber es war trotzdem eine tolle Zeit und heute denken wir alle dran zurück. Und elektrisch ist jetzt natürlich eine Sache, die generell die Gesellschaft polarisiert, aber Leute, wir haben die auch schon seit 2014 in der Formel 1. Der Antrieb, also der Elektroanteil ist jetzt größer geworden, ja, aber das ganze Hybridkonstrukt begleitet uns jetzt seit 12 Jahren in der Formel 1 und jetzt wird es wieder zum großen Thema gemacht. Ich kann da nur appellieren, gebt diesem Reglement die Zeit, hört auf, jeden als Blödmann oder nicht richtigen Motorsportfan zu bezeichnen, der das gut findet, weil ich seit 1997 Motorsport gucke und ich glaube, sehr viele Serien, ich kenne mich in der Formel 1, glaube ich, sehr gut aus, weil ich wirklich mich viel in die Historie reingearbeitet habe, weil ich es liebe und auch privat, ich fahre mit meinem Opa, der restauriert Oldtimer, ich fahre Oldtimer-Rallyes, ich liebe auch pure Autos, ich liebe alte Autos, alles gut, aber man muss deswegen, nur weil man eine Sache liebt, ja nicht alles, was anders ist, gleich verteufeln. Gebt der Sache eine Chance und vor allen Dingen zeigt nicht immer mit dem Finger auf Leute. Und den Fehler muss ich leider auch Max Verstappen ankreiden. Den hat er in dem Fall auch gemacht. Ich kann zwar aus der Emotion raus auch nachvollziehen und er bleibt für mich trotzdem ein grandioser Fahrer und ich kann auch nachvollziehen, dass er sich mit dem Reglement aktuell nicht zurechtfindet. Aber also ich glaube, wir sollten alle ein bisschen mehr Sachlichkeit reinbringen und auch ein bisschen mehr Verständnis, weil jeder kann ja das gut finden, was er möchte. Und von daher werde ich auch weiter erstmal das Positive sehen und wenn ich Punkte habe, die negativ sind, die ansprechen, denn die gibt es auch, ganz klar, aber am Ende des Tages ist es nun mal die DNA der Formel 1, immer der modernste Motorsport-Primus von allen zu sein und das ist man aktuell mit der hochgradigen Technik. Man muss sie noch verstehen, man muss sie verbessern, aber ich glaube, das wird so kommen.
Und das Schöne ist ja, wenn die Fahrer jetzt ihre Optionen ausschöpfen und andere Serien fahren, dann gewinnt ja jeder wieder ein bisschen. Dass es nicht mehr nur so ist, dass der Formel-1-Fahrer festgesetzt ist auf Formel 1, sondern dass der Formel-1-Fahrer, wenn es der Kalender zulässt, wenn es das Team zulässt, auch andere Sachen fahren kann. Und Max Verstappen, der sagt ja, der will WEC fahren. Wenn er die WEC, wenn er Le Mans gewinnen möchte, dann muss er es im Hypercar machen. Ja, und dann reden wir im Grunde genommen über fast dieselben Elemente, die wir jetzt in dem Formel-1-Auto haben. Oder teilweise vergleichbare Elemente. Wir werden mal einen Kollegen von Porsche einladen, der auch in der WEC aktiv ist und oder war, muss man ja leider sagen.
In der IMSA aktiv ist.
Genau, aber der uns mal so ein bisschen was erklären wird. Dann werden wir da auch die Formel 1 freie Zeit einfach mal nutzen, um euch da so ein bisschen auch abzuholen, weil ihr euch das auch gewünscht habt, dass wir da auch mal einen technischeren Experten mit dazu holen in unser Boot. Das machen wir sehr, sehr gerne. Aber ich denke, dass einfach ein bisschen schärfer aus diesem Diskurs raus muss, weil es tut keinem gut. Und wenn man halt sieht, das Schöne am Motorsport ist, und ich finde, dass es diese Varianz es so besonders macht, ist, dass es gibt für jeden etwas, sei es Stockcars in Südamerika, sei es Supercars in Australien oder den USA, sei es eine hochtechnologisierte Langstreckenserie wie die WEC, sei es Rallye, sei es die Formel 1, sei es die MotoGP, sei es die Nürburgring-Langstreckenserie für richtige Liebhaber, Oldtimer-Grand Prix, es gibt für alle etwas. Und wichtig, finde ich, ist, dass man dann auch schaut, okay, vielleicht ist es ja einfach so, dass sich gewisse Serien auch gewissen Publikumsströmen öffnen möchten. Ja? So, und ich habe auch mit Leuten gesprochen von diesen 5 Leuten, die mit mir geredet haben über die Formel 1. Das sind auch einige dabei, die gucken auch schon seit den 80er Jahren Formel 1. Ja, die haben auch schon viel erlebt und viel gesehen und sagen trotzdem, es hat mich abgeholt. Ich fand das geil, dieses Duell der beiden Ferraris. Und so ist, glaube ich, einfach wichtig, lass den Leuten ihren Spaß. So, das ist im Endeffekt die Quintessenz. Und genauso sollte man den Fahrern auch ihren Spaß lassen, wenn sie halt andere Serien fahren möchten. Und dadurch profitieren halt diese Serien auch. Also ich glaube, die Aufmerksamkeit, die das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring dieses Jahr bekommt, wird vermutlich alles übertreffen, was sie bislang erlebt haben. Und davon profitieren wieder viele Leute mehr. Jetzt profitiert die NLS vielleicht auch davon, dass die Formel 1 ausfällt im April, weil Max Verstappen noch öfter dabei sein wird. Und vielleicht wird das ja Schule machen und wir werden noch mehr Formel 1-Fahrer auf der Nordschleife sehen in den nächsten Jahren. Und das wäre ja eigentlich wünschenswert, wenn Formel 1-Fahrer auch ihre großen Zehen mal in andere Teiche stopfen, um zu gucken, wie die Temperatur da so ist. Ne? Also was ich damit sagen möchte, es geht niemals darum, dass wir irgendwen missionieren möchten. Könnten wir auch gar nicht. Ja? Wir sind am Ende des Tages kleine Lichter im Vergleich zu den 22 Fahrern, die da in diesen Autos sitzen, die es natürlich besser wissen. Und ein Fahrer wird immer was anderes wollen, um erfolgreich zu sein, als es vielleicht notwendig ist für ihn gerade selber, weil er nicht erfolgreich ist. Und trotzdem, finde ich, ist es auch so ein bisschen der Duktus der Gesellschaft, sehr schnell dann auf etwas draufzuhauen und wehe, der andere mag es dann doch, ja, weil dann ist der auch nicht richtig. Und deshalb, also Verstappen macht vieles richtig, auch eben sich seine Spielwiesen außerhalb der Formel 1 zu suchen. Und ich wünsche ihm wirklich, dass ihm das jetzt auch schon fürs Rennen in Suzuka vielleicht ein bisschen Auftrieb gibt, dass Red Bull das Auto noch ein bisschen mehr in die richtige Richtung entwickeln kann und wir dann auch wieder einen Max Verstappen sehen, der in der Formel 1 weiter vorne fährt. Weil ich mir einfach auch wünschen würde, dass auch Max Verstappen-Fans wieder mehr Spaß an der Formel 1 haben, weil dann haben wir alle auch ein bisschen mehr Spaß auf Social Media teilweise.
Ja, wobei, was ich natürlich dazu auch noch kurz abschließend sagen möchte, ich finde es trotzdem ultra spannend und ich wünsche mir das auch, dass auch die Leute natürlich uns ihr Feedback geben, die eben mit diesem Reglement nicht klarkommen. Ganz klar, also da soll auch niemand um die Meinung beschnitten werden und ich finde es wirklich interessant, um auch für mich Denkanstöße zu bekommen. Es geht halt wirklich nur um die Leute, die halt nach dem Motto kommen und sagen, ja, wenn ihr das gut findet, dann seid ihr aber blöd. Jeder soll doch seine Meinung haben und ich diskutiere und tausche mich da gerne aus. Und ja, und zu Max Verstappen, ich glaube auch, Suzuka ist ja einer seiner Paradestrecken. Er ist ja auch dort schon mal Weltmeister geworden, ohne zu wissen, dass er Weltmeister ist. Also letztes Jahr das Rennen da gewonnen. Und ich glaube, ein gutes Ergebnis jetzt im Red Bull, ein fehlerfreies Rennen, auch ein problemloses Rennen für den Red Bull. Ich glaube, das wird Max Verstappen dann auch nochmal wieder ein bisschen abholen, ein bisschen streicheln und dann vielleicht auch eben die Vorfreude noch ein oder zwei Wochenenden am Nürburgring zu verbringen und vielleicht bringt ihn das dann auch eben wieder ein bisschen auf Kurs, denn ich glaube auch, die Formel 1 braucht einen starken Max Verstappen. Max Verstappen ist nun mal, und ich glaube, das zeigt auch seine derzeitige Präsenz, der Primus der Formel 1 geworden. Natürlich, ein Lewis Hamilton hat in seiner Hochzeit noch mal wesentlich mehr Ausstrahlung in internationalen Medien gehabt, aber unter der Motorsportgemeinde, glaube ich, ist schon das Ansehen für Max Verstappen sehr, sehr hoch. Und es wäre für uns alle, für alle Serien, an denen er teilnimmt, nebenher und für die Formel 1 auch, glaube ich, von Vorteil, wenn wir einen starken Max Verstappen sehen, der sich committet und Bock auf die Formel 1 hat. Denn ich möchte ihn noch nicht in Formel 1-Rente sehen und ich wünsche ihm auch wirklich von Herzen, dass er vielleicht noch den einen oder anderen Titel auf seinem Weg da einfährt.
Genau, lasst uns euer Feedback trotzdem weiter gerne zukommen, wie Dennis das schon gesagt hat. Ihr könnt ja kommentieren über unsere Socials, über Spotify und Co. Lesen wir uns durch. Ja, gerne auch per E-Mail, seid ihr herzlich zu eingeladen und nehmen wir auch immer mit in den Diskurs. Und im April werden wir auch mal mit euch in den Diskurs gehen, hier mit einem HörerInnen-Stammtisch. Da könnt ihr gerne mal eine Mail schreiben, wenn ihr dabei sein möchtet. Und dann werden wir einen Termin finden. Und dann seid ihr herzlich eingeladen, mal bei Starting Grid mitzuwirken. kevin.scheuren@meinsportpodcast.de ist da die E-Mail-Adresse. Und wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und kommen dann auf den Großen Preis von Japan zu sprechen. Eine Traditionsstrecke, die mit dem neuen Reglement auch nochmal andere aufregende Punkte bekommen wird. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis?
Kevin?
du warst doch letztens in der Türkei. Wie hast du das dort eigentlich mit deinen mobilen Daten gehandhabt?
Tatsächlich ganz einfach, mit der Saily-App.
Was ist denn Saily? Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Japan steht an zur Entscheidung. Das letzte Rennen, ja, bis es dann im Mai weitergeht, denn die beiden Rennwochenenden in Bahrain und Saudi-Arabien fallen ja bekanntermaßen aus. Und ich sag mal, Dennis hat so gesagt, man muss festlegen, ob das ein Kakao-Grand Prix ist. Es ist schon einer, würde ich sagen. Also wenn wir auf die Uhrzeiten gucken, in denen gefahren wird, das erste freie Training in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 3.30 Uhr, das zweite freie Training am Freitag um 7 Uhr deutscher Zeit, das gleiche dann nochmal in der Nacht von Freitag auf Samstag um 3.30 Uhr mit dem dritten freien Training, die Quali um 7 Uhr deutscher Zeit und das Rennen dann auch um 7 Uhr morgens, da kann man schon mal den Starting Grid Kakao anrühren, würde ich sagen. Und nicht vergessen, die Uhren werden umgestellt. Ja, in der Nacht von Samstag auf Sonntag geht es mal eine Stunde vor. Ja, das heißt, uns wird noch eine Stunde Schlaf geklaut. Da braucht es den Zucker. Da braucht es die Energie, um überhaupt in dieses Rennen reinzufinden. Deswegen für euch der Appell, rührt den Starting Grid Kakao an, auch an diesem Wochenende. Und ich bin mal gespannt, was dieses neue Reglement für uns anrührt, an Würze. Denn ich finde, die letzten Jahre war es schon teilweise nicht so schön in Suzuka. Ich finde, DRS-Züge und all das, das hat nicht für Attraktivität gesorgt. Auf einer Strecke, die so aufregend ist, mit so vielen tollen Elementen, 130R, Spoon, dann diese Schikane auch, die auch ihre eigenen Tücken hat, die Haarnadel, wo wir das ein oder andere enge Duell gesehen haben. Und jetzt haben wir dieses neue Reglement, Dennis. Was sind deine Erwartungen, nachdem du die ersten beiden Rennwochenenden in Australien und China gesehen hast, für dieses Wochenende in China? Wie glaubst du, wird sich das neue Reglement auf die Rennaction in Japan auswirken?
Ich glaube tatsächlich, dass wir mehr Überholmanöver bekommen und auch an Stellen, wo sie bis jetzt vielleicht nicht so waren. Denn durch eben diesen Overtake-Boost, durch Energieunterschiede ist es dann eben möglich, mit anderer Geschwindigkeit vielleicht auch mal wieder ein schönes Manöver in 130R zu fahren. Ist es möglich, sich vor diesen neuralgischen Punkten auch ranzusaugen und dann reinzubremsen? Es wird natürlich auch auf den Geraden, wobei wir da jetzt ja in Suzuka jetzt nicht so extrem haben. Wir haben nur diese Gerade zurück zu 130R, wo natürlich ein bisschen was gehen kann. Und da, wir haben viele Kurven. Und von daher glaube ich, dass wir diese typischen DRS-Manöver, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, eher weniger sehen werden. Natürlich, bevor uns gleich die Kritiker wieder aufs Dach springen, werden es in Anführungszeichen künstliche Manöver sein. Aber ich glaube, die werden uns ordentlich Action bieten. Denn in Suzuka gibt es nun mal viele Kurven. Und gerade in diesen engen Stellen ist so ein Überholmanöver auch echt noch mal schön anzusehen. Und ja, die waren in den letzten Jahren spärlich gesegnet. Und da hoffe ich drauf. Die Frage ist durch die vielen Kurven auch, ob wir dann dieses Problem des Clippings vielleicht auch weniger haben, weil wir eben nicht diese ultralangen Geraden haben. Und sich das Ganze vielleicht auch schon viel homogener wieder anfühlt als jetzt in den ersten beiden Rennen in Australien und auf der langen Gerade in China. Und deshalb bin ich ehrlicherweise positiv gestimmt. Ich glaube wirklich, und das sage ich jetzt nicht nur, damit es sich gut anhört oder so, aber ich glaube wirklich, Suzuka ist einer der Strecken, die profitieren könnte. Auch wenn ich noch ein bisschen Sorge habe, dass vielleicht gerade diese Traditionsstrecken in dem Reglement ein bisschen Farbe verlieren. Aber in meinem Kopf aktuell glaube ich, es wird gar nicht schlecht. Es wird gut. Und du?
Ich auch. Ich muss wirklich sagen, ich habe aktuell richtig Bock auf die Formel 1. Und nochmal die Wiederholung. Wichtig. Ich habe Bock auf die Formel 1 aktuell, weil mir dieses Reglement taugt und weil ich finde, dass die Veränderungen an den Autos positiv sind fürs Rennerlebnis. Die Qualifikation ist entwertet worden. Ich finde, das ist ganz offensichtlich. Und ich glaube, das war auch eines der Ansinnen, weil die Rennen attraktiver werden sollten. Ich habe mal bei Alpine ein bisschen geforscht, denn Dave Greenwood, der Renndirektor des Teams, hat eine Vorschau gemacht auf dieses Wochenende, was wir denn erwarten können in Suzuka. Und ich finde, vieles von dem, was er sagt, ist ganz, ganz wichtig, schon mal für den Hinterkopf, um zu verstehen, wie die neue Formel 1 in Suzuka funktionieren wird. Also wir haben zwei Straight Modes, die von der FIA bekannt gegeben worden sind. Der erste ist nach Spoon und vor 130R und der zweite Straight Mode ist auf der Start-Ziel-Geraden. Der Überholpunkt, um quasi
also der Detection Point, der ist quasi vor der Schikane und der Überholboost ist auf der Startzielgeraden. Nun muss man ja sagen, dass, und das hat Dave Greenwood auch festgestellt, dass dieser Boost jetzt nicht so effektiv ist wie DRS. Also bei DRS hast du Knöpfchen gedrückt und dann bist du im Grunde genommen einfach vorbeigefahren. Du hast also jetzt viel mehr Möglichkeiten, auch taktisch damit zu arbeiten. Und ich glaube, dass wir gerade im Mittelfeld auch ein sehr viel engeres Feld sehen werden in Suzuka, als es noch in China zeitweise der Fall war, weil die Abstände waren schon ziemlich deutlich an der einen oder anderen Stelle. Und Dave Greenwood wurde auch darauf angesprochen, ob es diese Jojo-Überholmanöver geben wird dann. Das ist ja dann besonders wichtig in diesem Element Straight Mode, vor der also Start-Zielgerade, Straight Mode und Boost, Overtake-Button. Er sagt zwar, es ist nicht so stark wie DRS, aber dennoch effektiv. Wenn du vor Kurve 1 überholst, wird es für jemanden schwierig, dich erneut zu überholen, da du dich dann in den S's befindest und nicht mehr auf einer Geraden bist. Und genau das könnte der Trick sein. Dass es nicht so sein wird in Japan, dass du wieder diese Bounce-Back-Manöver hast, sondern dass du dich wirklich weiter rankämpfen musst und dann die Überholmanöver in einer Kurve wie Spoon setzen kannst. Vielleicht ist auch einer so mutig, ein 130-Erden-Überholmanöver zu setzen. Ich finde schon, dass jetzt eine andere Art von Mut angebracht ist. Weil auch ein Diskussionspunkt, den ich gehört habe, Dennis, ist, Mut wird nicht mehr belohnt. Aber was ist Mut? Also wo legen wir jetzt die Messlatte für das Wort Mut an? Ja? Ist es mutig, würde ja jeder sagen, in Urush 3-wide jemanden zu überholen? Ja, klar, ist mutig. Ja? Ist es aber auch mutig, vielleicht in der 130R ein Überholmanöver anzusetzen, weil ich es kann mit diesen Autos? Absolut. Ich finde diese neue Dimension der Autos unglaublich interessant für genau diese Rennelemente. Und deswegen bin ich voller Vorfreude, weil ich eben genauso wie du denke, wir werden in Suzuka Überholmanöver sehen an Stellen, an denen wir jahrelang keine Überholmanöver gesehen haben. Und das ist eben das, was für mich persönlich, für mich, Kevin Scheuren, auch ein Stück Racing ausmacht. Ja, dass wir Überholmanöver sehen können an Stellen, wo man nicht ständig Überholmanöver sieht. Weil jeder kleine Fehler, jeder Verbremser, das wird alles bestraft. Boost hin oder her, Straight Mode hin oder her, das wird wichtig. Und ich finde, man hat das in China gesehen, beim Duell der beiden Ferraris, und man wird es in Japan auch nochmal sehen. Und solange es trocken bleibt, weil ich glaube, wenn es regnet, dann werden wir nochmal ein bisschen mehr Verschiebung haben, glaube ich. Ich kenne jetzt aber die Wettervorhersage auch nicht für Suzuka fürs Wochenende. Ist auch eigentlich egal, also gehen wir davon aus, es wird ein trockenes Wochenende, dann glaube ich, könnte das richtig interessant werden. Dann könnte das, insbesondere das Rennen am Sonntag, glaube ich, könnte sehr, sehr, sehr interessant und aufregend werden. Und das wird am Ende wieder die größte, naja, Messlatte sein, die man haben kann. Ne? Also werden die Leute sich unterhalten fühlen oder nicht? Und ich glaube fast, dass sich sehr, sehr viele Leute sehr unterhalten fühlen werden nach dem Rennen am Sonntag.
Ja, das ist, ich hänge immer noch bei dem Punkt, den du gerade gesagt hast, mit Mut wird belohnt oder wird nicht mehr belohnt. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass einige Manöver jetzt im neuen Reglement doch schon im Verhältnis zur Formel 1, wie wir sie die letzten Jahre hatten, doch recht mutig waren. Weil das war ja eigentlich immer ein großer Kritikpunkt, bevor jetzt das neue Reglement gekommen ist, dass die meiste Zeit DRS-Überholmanöver hatten. Ne? Also ich glaube eben, das ist vielleicht dieser Mut, den es jetzt braucht, eben mal eine Kurve zu nehmen, die nicht als klassische Überholkurve gilt. Eben diesen Vorteil dann auszuspielen, wenn du ihn hast. Und ich fand zum Beispiel in Melbourne, wie die dann nebeneinander durch diese links-rechts, diese schnelle Links-Rechts-Passage gefahren sind. Da fand ich einige Manöver sehr mutig und auch in China eben dieses Nebeneinanderfahren, Hamilton, Leclerc, da waren schon mutige Aktionen bei. Also ich glaube wirklich, da könnte wirklich was richtig Gutes passieren. Und ich habe gerade mal parallel geguckt, Freitag, Samstag, Sonntag soll es tatsächlich 3 Tage trocken bleiben, zwischen 2 Regenfronten, die von Donnerstag aufhört und Montag wieder losgeht. Ist jetzt natürlich nur Stand jetzt. Und wir wissen alle, die Wetterberichte sind ungefähr so viel wert wie wie eine Starting-Grid-Folge, wenn sich ein großer Wechsel anbahnt, denn die sind dann meistens am Montag schon wieder wertlos. Nein, ich glaube wirklich aus purem Herzen und jetzt nicht um irgendwem, der das Reglement nicht mag, vielleicht jetzt ein Schnippchen zu schneiden. Ich glaube wirklich, Suzuka hat die Chance, echt großartig zu werden und gut. Und dass wir da eben Sachen sehen, die wir vielleicht in den Jahren vorher nicht mehr gesehen haben, weil es nicht mehr nur aufs DRS ankommt. Und ich lasse mich fallen, ich lasse mich überraschen und ich hoffe, ich lande weich und ich lande vor allem wohlig.
Und so, und wer landet ganz oben auf dem Podest? Das ist ja immer die erste Frage. Glaubst du, es wird wieder eine Mercedes-Show oder traust du Ferrari oder McLaren sogar zu, dazwischen zu stoßen an diesem Wochenende? Es schlägt das Imperium zurück und mit dem Imperium meine ich eigentlich George Russell.
Ja, also ich glaube auch, wenn einer vom Todesstern aus wieder eine Laserwaffe auf die Formel 1 feuert, dann wird es George Russell sein, denn für mich ist, glaube ich, Mercedes weiterhin Topfavorit. Es war jetzt nicht so viel Zeit, um irgendwelche grundlegenden Sachen zu verändern, glaube ich. Die Updates werden kommen, die anderen Teams heranbringen. Man hört immer mehr, dass Ferrari wohl ein bisschen was plant. Ich denke, auch McLaren als die Update-Könige der letzten Jahre werden was machen. Auch Red Bull wird nicht müde werden. Aber ich glaube, jetzt in Suzuka wäre auch, glaube ich, nicht so produktiv, wenn man jetzt da noch so viel reingesteckt hätte, wenn man danach eben einen ganzen Monat frei hat, weil man dann wirklich die Möglichkeit hat, die Sachen auszureifen, die Sachen zu testen, zu bauen, das in der heutigen Zeit ja auch immer ein Punkt ist. Von daher denke ich, in Japan wird Mercedes wieder das Maß aller Dinge sein, verfolgt von Ferrari. Dahinter bin ich sehr gespannt, wie sich Red Bull und McLaren dann aufstellen im Kampf eben um den, Anführungszeichen, dritten Konstrukteursplatz. Und ich glaube, die spannendsten Geschichten, Kevin, die werden wir dahinter sehen. Denn das Mittelfeld und vor allen Dingen, das darf man jetzt nicht vergessen, Heim Grand Prix für Aston Martin Honda. Ja. Und da wird, glaube ich, ein sehr, sehr großes Starting-Grid-Brennglas drauf gelegt sein. Denn man hat ja soweit man, ich weiß nicht, kannst du das bestätigen? Gab es wirklich Pläne für eine Sonderlackierung, die jetzt aufgrund der sportlichen Situation abgesagt wurden? Oder ist das eher wieder so ein Instagram-Wirbel, der da gemacht wird?
Kann mir schon vorstellen, dass man was geplant hat. Offiziell wissen wir nichts. Da warten wir auf eine Meldung von Aston Martin, die es wahrscheinlich nicht so geben wird. Aber wir sehen es ja, die Racing Bulls machen ja eine Japan-Lackierung, die sehr, sehr fresh aussieht, wie ich finde.
Sakura-Kirsche.
Ja, sie sind wieder mit ihrer Edition unterwegs, anders kann man es ja nicht sagen. Sieht lecker aus, das Auto. Ja, also bestätigt haben wir es nicht, aber möglich ist es auf jeden Fall. Trotzdem, um noch einmal den Punkt oben auch von meiner Seite aus festzumachen. Ja, ich glaube auch, dass Mercedes nochmal das Maß aller Dinge sein wird und man in Anführungsstrichen hoffen kann, dass dann nach der längeren Pause im April vielleicht die anderen Teams mit ersten Updates in Miami dann auch punkten können und noch näher rankommen. Ich traue Ferrari schon was zu in Japan, eben durch die etwas kurvigere Ausgangslage der Strecke. Das könnte Ferrari in die Karten spielen. Ich glaube allerdings, dass die beiden Ferraris erstmal wieder sehr viel unter sich sein werden und mit sich kämpfen werden. Und da bin ich mal gespannt darauf, wer sich da durchsetzen wird an diesem Wochenende. Und McLaren sei es ja mal vergönnt und Oscar Piastri vor allem, mal wieder ein Rennen zu starten. Das wäre ja was. Also das sind schon die Themen, die man bei McLaren im Weltmeisterteam aufmachen muss. Ich glaube aber, sollte McLaren das Auto an den Start bringen, die hatten in China eine aufsteigendere Tendenz. Das ist jetzt ein bisschen untergegangen wegen des Ausscheidens, des Doppelaus schon vor dem Start. Aber grundsätzlich waren die gut dabei. Also die sollte man nicht abschreiben. Aber ich befürchte, dass trotzdem der Weg zu Ferrari noch ein bisschen lang ist. Und Red Bull, insbesondere Max Verstappen, du hast es ja vorhin im Take schon gesagt, der liebt Suzuka und auch ihm sei es vergönnt, dass er da einen Schritt nach vorne machen kann. Ich glaube, das würden die japanischen Fans auch wirklich gerne sehen, auch wenn da jetzt kein Honda-Motor mehr drin ist. Ja, aber dann können wir über Aston Martin sprechen. Glaubst du, dass das ein wegweisendes Wochenende für die weitere Formel-1-Karriere von Fernando Alonso werden könnte?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, er wird sich dessen bewusst sein diesmal, wie sehr man darauf achten wird, was er sagt. Das hattest du vor ein oder zwei Ausgaben auch sehr gut gesagt, wann er das Knöpfchen anlässt und wann nicht. Ich glaube, es wird für ihn persönlich sehr wichtig sein, zu sehen, ob diese Fortschritte jetzt langsam in die richtige Richtung gehen. Denn er wirkt auf mich schon gefestigt genug, um zu verstehen, dass es jetzt seine Zeit braucht. Und ich denke, er will jetzt aber auch Fortschritte sehen. Also wenn man bedenkt, dass er abgestellt hat, weil er eben seine Hände nicht mehr gespürt hat, das sind Punkte, die dürfen in der Formel 1 nicht passieren. Also da reden wir von gravierenden Mängeln. Und da muss Honda ran, da muss Honda Gas geben, auch die Kommunikation, wie sie dann stattfindet. Ich glaube, was den Punkt angeht, um auch nochmal den Bogen zum Anfang der Ausgabe zu machen, wäre Jonathan Ridley wahrscheinlich wirklich gut, weil es ist jetzt auch der einzige, zumindest nach außen ein freundlicher Mensch, der mir so in den Kopf kommt bei Aston Martin, der da wahrscheinlich dann wirklich mit Honda auch auf eine vernünftige Art kommunizieren könnte. Denn ich glaube, wenn so ein Lawrence Stroll, dass der nicht so wirklich dieses Play the Game beherrscht, da eben auch ruhig zu bleiben. Klar, der hat ja auch sein viel, viel Vermögen da drin. Ne? Also ich glaube, jemand, der da ein bisschen von außen neutraler reinkommt jetzt in die Sache, der ist gar nicht verkehrt. Honda wird liefern müssen. Es ist für Honda, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Bild, was sie zeichnen wollen, dass man vielleicht einen Grand Prix zu Ende fährt. Ja, also es ist, glaube ich, viel, viel Druck auf diesem Kessel Aston Martin und ich glaube auch, dass ein Fernando Alonso, er wird Papa, er ist nun mal mittlerweile in einem Alter, wo man schon langsam über ein Karriereende nachdenken könnte. Zwinker, zwinker. Und er will ja auch nun mal nicht wieder sein halbes Leben hinterherfahren. Das hat er in der Formel 1 ja, glaube ich, lang genug gehabt. Ich glaube, wir haben keinen anderen Topfahrer dieser Klasse, der so viel hinten im Feld rumgegurkt ist und so viel kämpfen musste für ein paar Pünktchen wie Fernando Alonso. Von daher, ich glaube schon, dass diese Schicksalszeit jetzt nicht unbedingt so Suzuka ist, aber ich glaube, sie beginnt damit. Weil ab jetzt müssen die Schritte kommen, ab jetzt muss was passieren. Und wenn es im Mai dann nach Miami geht, da glaube ich, dann wird es langsam auch für Fernando Alonso so weit, dass er sagt, jetzt will ich aber wirklich spätestens sehen, dass hier was passiert, sonst brauche ich mir das hier auch nicht weiter antun. Dann setzt ihr den Stoffel wieder rein oder wen auch immer ist Martin da noch findet, der sich das antun möchte.
Ja, ist ja schon fast ironisch, dass Stoffel van Dorn der Reservefahrer ist, ne? Weil er ja auch in China den Vergleich aufgemacht hat zwischen der McLaren-Situation damals, als er just in Japan GP2-Engine gerufen hat, was ja auch wirklich viele Brücken verbrannt hat zwischen McLaren und Honda. Und dass da ja auch Stoffel van Dorn in einer Zeit in dieses Team gerutscht ist, wo man das gesamte Potenzial von van Dorn, der ja auch als sehr, sehr talentierter Fahrer gesehen wurde, ja, komplett nicht gesehen hat in seiner Formel 1-Karriere, die dann ja nicht so lange gedauert hat. Aber ja, insgesamt bin ich da bei dir. Ich glaube, dass es schon einen Schritt nach vorne geben muss, aber ich glaube, für alles so ganz Große kommt es noch viel zu früh. Und bei ganz groß meine ich ja wirklich schon mal der Angriff Richtung Punkteplätze. Ja, obwohl, auch da muss man sagen, Fernando Alonso holt ja, wenn er fahren kann, viel aus dem Auto raus. Das ist wirklich beeindruckend. Da sieht man auch, wie viel Hunger der Mann noch hat. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass seine Geduld ein bisschen größer ist noch und eben vielleicht auch so ein Transfer von Jonathan Wheatley zu Aston Martin ihm noch mal ein bisschen bestärkt, dass das auch auf administrativer Ebene in die richtige Richtung geht. In die richtige Richtung geht es ja insgesamt für Haas, muss man sagen. Oliver Baermann, der Esteban Ocon ziemlich abkocht zurzeit und wo jetzt auch für Ocon der Druck schon wächst, der Vertrag läuft aus und der Kampf im Mittelfeld an diesem Wochenende, das glaube ich, wird eine harte Nummer. Ja, also klar, da haben wir einen Oliver Baermann, da haben wir aber auch Racing Bulls, die mit ihrer Sonderlackierung kommen, die auch im Aufwind sind. Generell finde ich das Mittelfeld unfassbar interessant, weil es nicht absehbar ist, wen man da jetzt auf eine Position tippen soll, die etwas weiter oben ist, weil sich gefühlt super viel verändern kann. Es ist auch immer abhängig bei den Punkteplatzierungen, dass ein Red Bull ausfällt, dass McLaren mal ausfällt. Also dann werden die Plätze ja noch rarer. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt ist es umso wichtiger, diese Punkte zu sammeln, weil die Beständigkeit bei den Top-Teams wird wachsen und demnach werden die Plätze in den Punkten auch immer weniger. Wen hast du auf deinem Mittelfeldzettel, was so Best of the Rest angeht? Für mich ist es Haas. Für mich sind die wirklich total gefestigt. ich glaube nicht, dass Williams schon in der Lage sein wird, da weiter oben mit reinzustoßen. Ich glaube einfach, dass das Haas-Paket, und da sind wir wieder beim Thema Ferrari auch, auf der Spitzenteam-Ebene, dass das insgesamt ein sehr starkes Paket ist und wir von Oliver Berman wieder viel erwarten können an diesem Wochenende.
Also ich glaube tatsächlich, weil Suzuka ja auch eine Fahrerstrecke ist, habe ich da tatsächlich nicht zwei Teams, die ich vorne sehe, sondern lediglich zwei Fahrer. Und das sind Oli Berman und Pierre Gasly, von denen ich glaube, dass sie da vorne in diesem Mittelfeldkampf einiges bewirken können. Dann sehe ich die Racing Bulls und danach dann erst die Teamkollegen. Die Racing Bulls, die sind ja, haben ja in China so ein bisschen an den TV-Kameras und auch an meiner Wahrnehmung ehrlicherweise vorbei ja gute Punkte geholt mit Liam Lawson. Die Racing Bulls sind, glaube ich, ein Team, was du nie abschreiben darfst. Haas hat jetzt aktuell das beste Momentum, das muss man ganz klar sagen, besonders durch Oli Berman. Und Oli Berman macht das auch wirklich, wirklich gut. Also wenn du überlegst, dass der ja in China, dann muss man nochmal sich vor Augen rufen, eigentlich schon fast bei Vollspeed abgeflogen wäre und danach noch an allen vorbei eben diesen Best-of-the-Rest-Platz geholt hat. Das zeigt, glaube ich, dass Oli Berman da auch mit einer fahrerischen Klasse nochmal gesegnet ist, die im Mittelfeld auch ein bisschen ihresgleichen sucht. Und da möchte ich die anderen jetzt nicht bewusst schlecht machen, aber ich glaube, Oli Berman ist wirklich einer, der nochmal das eine Pünktchen mehr da rausholen kann als vielleicht die anderen. Und für ihn wird es dann weiterhin wichtig sein, Esteban Ocon in Schach zu halten. Ich vermute, das wird er relativ einfach schaffen in den nächsten Wochen erstmal. Vielleicht kann sich Esteban Ocon über die Zeit nochmal rankämpfen, aber auch da sehe ich in Japan besonders ihn vorne. Ja, bei Alpine ähnlich, ein Franco Colapinto, der jetzt seine ersten Punkte geholt hat, aber auch natürlich die Umstände so ein bisschen, du hast gerade angesprochen, McLaren war gar nicht am Start, das hat das alles natürlich auch ein bisschen beschönigt und auch da wird Franco Colapinto Schwierigkeiten haben, das nochmal wirklich so einfach zu wiederholen und dann reden wir am Ende eben auch nicht mehr von vielen Best-of-the-Rest-Plätzen, wenn wir von Punkten reden und da glaube ich, dass Berman und Gasly für mich die zwei heißesten Eisen auf die Plätze 9 und 10 sind. Und ja, dann wird die Frage sein, wie weit geben sich vorne die Top-Teams die Blöße? Und Williams, glaube ich auch, ist derzeit noch zu weit weg. Das wird doch immer klarer, auch wenn wir nach den Testfahrten so ein bisschen die Hoffnung hatten, dass Williams nicht allzu große Einbußen hatte. Das merkt man, glaube ich, schon. Ja, Aston Martin, die eben, wie gesagt, noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben und erstmal überhaupt eine Renndistanz schaffen müssen. Auch Cadillac wird natürlich nicht irgendwo mitspielen, muss man auch so weit und so ehrlich sagen. Ist aber auch, glaube ich, jetzt nach drei Rennen auch noch nicht die Ambition. Ich glaube, da ist wichtig, Daten zu sammeln. Da ist es wichtig, jetzt auch die verschiedenen Streckentypen abzufahren, um da eben zu lernen, wie verhält sich das alles hier. Und ja, das ist so das, was ich im Kopf habe. Und ich glaube, dann dein Call Oli Berman als Best of the Rest, den würde ich schon dann auch mitgehen, weil Oli Berman derzeit in einer wirklich tollen Verfassung ist. Der Haas läuft gut, Oli Berman läuft sensationell und ich denke, das ist da das heißeste Eisen im Kampf um die meisten Punkte hinter den Top-Teams.
Jetzt, wo du es sagst, also wenn ich das jetzt von den Teams einschätze, glaube ich wirklich, dass Alpine insgesamt nochmal einen Schritt nach vorne gehen könnte. Auch Colapinto, der jetzt so vielleicht diesen Druck weg hat, so diese Punkte mal geholt zu haben, der, finde ich, dann in China insgesamt doch eine aufsteigende Form gezeigt hat. Das Auto funktioniert ja, das Auto geht, das haben wir ja gesehen. Und Gasly, bin ich auch deiner Meinung, Dennis, dass der durch seine fahrerischen Qualitäten den Suzuka überzeugen kann. Ja, ich finde die Rangliste gut. Das ist eure Meinung auch, dann lasst es uns gerne wissen über unsere Feedback-Funktion. Sehr, sehr gerne und macht doch bei unserem Tippspiel mit. Kicktipp ist geschaltet, da könnt ihr noch in die dritte Gruppe dazukommen. Alle anderen in den Gruppen bitte nicht vergessen zu tippen. Wieder ein normales Rennwochenende, das heißt Qualifikation und Rennen. Und unser F1 Fantasy-Spiel, das läuft ja auch, unsere Liga. Und ich werde mal mein Team ein bisschen umstellen müssen für dieses Wochenende, weil ich nicht so ganz mit meiner Zusammenstellung zufrieden war, die ich aus China mitgenommen habe. Da muss ich ein paar Veränderungen mal reinmachen, damit es hoffentlich besser läuft für mich. Aber da seid ihr einfach die viel größeren Experten. Und wir tippen hier im Podcast die ersten drei, die Pole Position, den 10. Platz und den letzten gewerteten Platz. Und ich beginne einfach mal, Dennis, die Freiheit nehme ich mir heute. Russell gewinnt vor Antonelli und Leclerc, relativ unspektakulär. George Russell auf die Pole, Hülkenberg auf Platz 10 und Bottas wird Letzter.
Okay, also ich muss es dir gleich tun, bei den ersten dreien auch beim Pole-Setter. Ich glaube allerdings, dass Pierre Gasly Zehnter wird. Und letzter gewerteter Fahrer nehme ich wieder Sergio Perez. Das ist guter alter Verbundenheit.
Das stimmt, das schon ein bisschen hat, leid. Ne? Die rücken halt so in diese Rolle, aber ja, sie geben ja ihr Bestes. Sie geben ja ihr Bestes.
Ich wollte gerade sagen, dass also Cadillac, wie gesagt, die sind dabei, es ist erstmal schön und ich glaube, sie sind nicht so weit weg, wie man es befürchtet hat. Natürlich ist der Abstand noch groß, was aber normal ist und ich glaube, die werden noch einiges an Sympathiepunkten dieses Jahr sammeln und ich glaube, wenn es so passieren sollte, irgendwann im Laufe der Saison, dass sie mal irgendwie einen Punkt ergattern, dann werden wir beide hier auch mit dem Onkel Sam Hut sitzen und America von Falco, meine Lieblingsversion tatsächlich von Falco America. Ein sehr schönes Lied, was auch so ein bisschen natürlich die Mentalität teilweise aufs Korn nimmt. Kann ich nur jedem empfehlen.
Wir empfehlen euch, Starting Grid zu abonnieren, wo ihr Starting Grid abonnieren könnt und nächste Woche wieder reinzuhören. Dann analysieren wir für euch den großen Preis von Japan. Und ich habe es ja gesagt, im April ist nichts mit Formel 1, aber natürlich trotzdem mit Starting Grid. Also wir planen den HörerInnen-Stammtisch. Wir werden einen Kollegen dazu holen, der sich mal ums Technische kümmert. Vielleicht auch noch ein weiteres Interview. Da sind wir dabei, das im Hintergrund zu organisieren, um euch die Zeit bis zum Miami Grand Prix zu versüßen. Also seid ihr herzlich eingeladen, da auch wieder dabei zu sein. Und wir bedanken uns sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit heute. Wünschen euch ganz viel Spaß beim Großen Preis von Japan. Eine schöne Woche. Und Dennis, ich habe jetzt schon echt Bock auf Sushi auch, muss ich sagen.
Ich tatsächlich auch. Und ich habe es bis vor einem Dreivierteljahr habe ich nie in meinem Leben Sushi gegessen.
Nein?
Nein. Und dann hat ein sehr guter Freund mich irgendwann mal darauf gestoßen und seitdem liebe ich es. Also das wäre schade, dass zu dem Zeitpunkt, wenn das Rennen ist, noch kein Lieferdienst liefert, aber.
Vielleicht müssen wir mal in Düsseldorf Sushi essen gehen. Da gibt es wirklich
sehr gerne.
Tolle Sushi-Restaurants. Kann ich sehr empfehlen. Ja, vielen Dank, Dennis, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ne?
Auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Und wie gesagt, gerne Viertelstunde vor Rennbeginn im Discord. Ich würde mich über alle Hörerinnen und Hörer freuen, die Lust haben, dazuzukommen.
Den Link findet ihr in den Shownotes und uns findet ihr dann nächste Woche hier wieder in eurem Podcatcher eurer Wahl. Und bis dahin bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.